Hinweis: In den nächsten Minuten geht es unter anderem auch ums Thema Glücksspiel und Sucht. Wenn euch diese Themen triggern, dann überlegt euch genau, in welcher Verfassung ihr gerade seid und ob ihr die Folge hören möchtet. Wir haben euch außerdem ein paar Anlaufstellen zum Thema Glücksspielsucht in die Shownotes gepackt, falls ihr da Hilfe braucht oder die euch holen wollt. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann holt sie euch auch. Genau, los geht's.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro, gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Ja, Grüße in die Runde. Wir hatten ja kurz angedeutet, dass es eventuell auch in der Länderspielpause eine kleine Folge gibt. Und jetzt haben sich dann doch noch ein paar Ereignisse, diese Folge fast unumgänglich gemacht. Und ich bin froh, dass ich in Abwesenheit von Marius, Grüße in den Urlaub, Christian Bernhard ranholen konnte. Ich grüße dich, schönen guten Abend. Genau, das ist vielleicht vom, weil wir schon sagen, schönen guten Abend. Es ist Mittwochabend, das ist jetzt, glaube ich, relativ wichtig, das einmal erwähnt zu haben, denn man weiß ja nie, wann welches Statement oder welche neuen Entwicklungen in dem Wettskandal in Italien dann noch so kommen über Nacht. Auf jeden Fall bei Aufzeichnung ist es Mittwochabend, 21 Uhr ungefähr. Das sorgt auch dafür, dass unsere Aufnahmesituation ein wenig kompliziert ist. Entschuldigt bitte, falls es die ein oder andere Tonschwierigkeit gibt. Ich hoffe, wir sind beide gut zu verstehen und können euch ein kleines Update und Einschätzung geben zu dem, was da jetzt tatsächlich, ja, muss man einfach so sagen, Christian, oder? Einen großen, großen schwarzen Schleier über den italienischen Fußball und einen möglichen Umbruch und Hurra und das Balletti etc. Da können wir auch vielleicht noch kurz drüber reden, aber wahrscheinlich in den Gazetten auch, die du so studiert hast, in den letzten paar Tagen dreht sich das meiste um so Namen wie Tonali, Fagioli und das Thema Sportwetten. Was ist denn jetzt da Phase und was hast du für das Gefühl, wie das gerade in Fußball Italien so aufgenommen wird?
Ja, ist einiges passiert in den letzten Tagen, wie du es jetzt schon angedeutet hast. Fangen wir vielleicht mal chronologisch an. Also allein um, glaube ich, ein Verständnis dafür zu schaffen, wie akut das Ganze war. Also zwei Namen, die du ja genannt hast, über die wir jetzt noch sprechen werden, nämlich Zaniolo und Tonali, die waren ja bei der Nationalmannschaft. Also die waren im Kreise der Mannschaft, Spalletti, allen anderen. Und dann ist in Coverciano, also im italienischen Fußball-Leistungssportzentrum, wo sie sich eben auf die zwei EM-Quali-Spiele vorbereitet haben, ja, ist die Finanzbehörde einmarschiert und hat im Prinzip die zwei, ja, mehr oder weniger fast direkt mitgenommen. Also Spalletti hat es auch gemeint, ja, wir waren alle unter Schock. Also Spalletti meinte auch, die sind quasi in die Kabine reingekommen. Also es war wirklich, ja, sowas, was man sich, glaube ich, als Sportler in keinster Weise wünscht. Und der dritte Name, Nicolò Fagioli, der ja im Moment nicht im Kreis der A-Nationalmannschaft ist, mit dem hat das Ganze eigentlich ein bisschen begonnen. Und im sind jetzt diese drei Namen, ja, die halt seit Tagen, wie du es richtig sagst, die Gazetten dominieren. Es ist jetzt schon auch der gespielte Fußball, hat eine große Rolle gespielt, denn Italiener hatten am Dienstag nicht in das Spiel in England, haben wir im Moment überhaupt nicht in die Spiele, aber klar gehen die zwei Sachen parallel und klar ist die Aufregung nochmal deutlich größer, wenn es eben um diese Wettskandale geht.
Ein weiterer Name, der eine große Rolle spielt, ist Fabrizio Corona. Eine höchst streitbare Persönlichkeit, um es mal vielleicht diplomatisch auszudrücken.
Sehr diplomatisch.
Ja, vielleicht googelt ihr mal den Namen einfach Corona, weil wahrscheinlich müsst ihr Fabrizio mit dazu nehmen, sonst findet man da noch andere Sachen und dann vielleicht noch Spox und dann findet ihr auch einen schönen Artikel von Montag vom geschätzten Kollegen Filippo Cataldo, der so ein bisschen auch die Chronologie des König der Paparazzi und Betrüger, wie er ihn in der Überschrift genannt hat. Ja, also eine Persönlichkeit in Italien, der saß auch selber schon 10 Jahre insgesamt, glaube ich, im Gefängnis. Der hat auch früher schon mal Spieler erpresst. Ich glaube, das größte Ding, für das er dann auch 4 oder 5 Jahre saß, hilf mir kurz mit, war das nicht mit einem Juve-Spieler?
Es waren nicht nur Profisportler, es waren allgemein Prominente. Ja. Du sagst es, es ging ja nicht nur, also das Essen ist auch...
David Trezeguet, genau, David Trezeguet.
Ja. Steuerhinterziehung, Erpressung, also Themen, die jetzt, sag ich mal, nicht ganz ohne sind. Nicht ganz soft sind, was nett zu sagen.
Und auch er hatte ein paar Süchte, die waren aber eher auf Substanzen basiert. Naja, auf jeden Fall, jetzt schwingt er sich auf, zum Investigativjournalist zu werden, hat man so den Eindruck. Und er hat tatsächlich natürlich auch ein paar Treffer gelandet und ein paar Namen ausgecallt, wo es dann stimmte. Auf der anderen Seite kommen jetzt auch zum Beispiel, habe ich heute gelesen, halt Sachen bei rum, dass er auch, ich glaube, Zalewski hatte er ja auch beschuldigt, wo er dann sich rausgestellt hat, dass der Kontakt von Corona sich die Geschichte um Zalewski von der Roma komplett ausgedacht hatte und es überhaupt keinen Halt gab. Nicolo Casale von Lazio hat es damit gedroht, Corona zu verklagen, weil er ihn auch genannt hat. Also das ist nur das, was ich gerade so in den letzten Stunden irgendwie gelesen habe und für mich versuche, in meinem Kopf zu sortieren, was da gerade irgendwie passiert.
Ja, ich sage euch dazu, also ich werde die Namen, die jetzt gefallen sind, auch bewusst nicht nennen, weil das, wie gesagt, ich finde, das sind Sachen für Staatsanwaltschaften und wenn es da Vorwürfe oder Verdachtsfälle gibt, dann werden die da arbeiten. Du hast Corona angesprochen, im Prinzip tingelt der seit einigen Tagen quer durch jede Menge italienische Fernsehsendungen und Radiosendungen und droppt immer wieder mal was. Deswegen, wie gesagt, ich werde die Namen auch gar nicht nennen, die jetzt noch gefallen sind, weil ich glaube, die Spieler oder in dem Fall auch die Menschen definitiv erstmal das Recht drauf haben, sozusagen das aber große Rahmen gezogen wird. Und wenn es dazu dann was zu ermitteln geben sollte, oder wenn jetzt eben auch aus den Verhören sozusagen der Tonalis, Zaniolos und Fagiolis dann nochmal andere Namen rauskommen sollten, dann können wir da sehr gerne drüber reden. Aber im Moment finde ich, es ist sehr respektlos, die Namen auch weiter in den Umlauf zu bringen, weil wie gesagt, da passieren im Moment sehr, sehr viele, komisch ist das falsche Wort, unschön ist das falsche Wort. Also wie gesagt, die drei Namen, Zaniolo und Tonali und Fagioli, die sind Thema, die sollten wir besprechen. Alles weitere würde ich erstmal abwarten, weil wie gesagt, da passieren im Moment viele Dinge, die, glaube ich, nicht so, auch medial nicht so laufen sollten, wie es gerade im Moment laufen.
Ja, okay. Fair, wäre ein guter Punkt von dir. Soweit war ich in meinen Gedanken noch gar nicht tatsächlich. Ja, aber dann lass die drei Namen, die du angesprochen hast, das mal aufdröseln. Also, weil da dann ja teils auch schon jetzt sozusagen Geständnisse gemacht wurden und auch kooperiert wird. Das bedeutet bei Fagioli zum Beispiel, dass der auf jeden Fall jetzt schon mal 6 bis 7 Monate gesperrt sein wird. Das ist ziemlich sicher. Und bei Sandro Tonali ist jetzt die neueste Entwicklung, dass er tatsächlich auch gestanden haben soll, dass er sogar auf Spiele mit Milan-Beteiligung gewettet haben soll. Auch bei Spielen, an denen er selbst beteiligt war. Er hat wohl, sagt man, immer darauf gewettet, dass Milan gewinnt oder so. Er ist auch nicht auf eigene Leistungen oder so, aber es ist natürlich trotzdem mit nichts zu... Also, nee, das kann man so nicht sagen. Also, natürlich, das ist das Allerschlimmste, was du machen kannst, als Profisportler dann auch noch auf eine Partie zu wetten, in der du selbst beteiligt bist. Über allem steht für mich aber auch natürlich so ein bisschen, dass alle, vor allem gerade Fagioli und Tonali, sehr junge Menschen, eben auch gesagt haben, dass es mit einer extremen Spielsucht zusammenhängt. Und jetzt ist für mich ein bisschen so die Frage, von welcher Seite auf dröselst du das auf? Ja. Es ist ja auch nicht so, dass die Serie A, selbst wenn du auf legaserieatim.it gehst, ist auch das Erste, was du bekommst, übrigens Werbung für einen Wettanbieter.
Ja, also ich würde mit Fagioli anfangen, weil du hast es angesprochen, Fagioli wurde schon sozusagen verhört, Fagioli hat vollumfänglich kooperiert, hat gestanden, hat heute auch selbst zum ersten Mal sozusagen einen Post abgelassen, Social Media, wo er ein paar Sachen erklärt hat und da ist so ein bisschen die Dimension klar geworden, weil du hast es angesprochen, Glücksspielsucht. Ich glaube, bei Fagioli kann man fest davon ausgehen. Er hat davon gesprochen, dass er Schulden in Höhe von 3 Millionen Euro hatte, dass er sich Geld geliehen hat bei Mitspielern, um eben irgendwelche anderen Löcher zu stopfen, die da sozusagen aufgepoppt sind aufgrund dieser Spielsucht oder aufgrund dieser Wettsucht. Vielleicht erinnert sich noch ein paar, ich glaube, es war vergangene Saison, Fagioli hatte eine sehr gute Saison dann gespielt und es gab ein Spiel, da ist er ausgewechselt worden gegen Sassuolo und dann lag Juve 0-1 zurück und vor allem 0-1 hat er einen Fehler gemacht, der dann zum Gegentor geführt hat und er wurde ausgewechselt und er hat auf der Bank geweint und in dem Moment haben alle logischerweise gedacht, er weint wegen dieses Fehlers, der ihn sozusagen zum Gegentor geführt hat. Jetzt hat er selbst erzählt, er hat da geweint, weil er an die 3 Millionen Euro gedacht hatte, die er als Schuld sozusagen da zu dem Zeitpunkt schon angehäuft hatte. Also in dem Fall scheinen wir wirklich über was zu reden, was, wie du sagst, ein junger Mann, der einfach ja da auf die falsche Spur gekommen ist, der mit falschen, ja, mit schlechten Kontakten, mit falschen Menschen sich eingelassen hat, der jetzt eine Krankheit zu bewältigen hat. Er anscheinend auch schon seit mehreren Monaten, das muss man bei Leute dazu sagen, das Ganze läuft bei ihm schon ein bisschen länger, das kam jetzt raus. Er hat sich auch selbst eine Selbstanzeige sozusagen gemacht. Er arbeitet schon seit mehreren Monaten mit einem Suchtexperten quasi zusammen und auch jetzt bei seinem vollumfänglichen Geständnis wurde er auch abgemacht, dass er sozusagen präventiv in Schulen gehen wird jetzt in den nächsten Monaten, um auch junge Menschen sozusagen für dieses Thema zu sensibilisieren. Also man hat so ein bisschen bei ihm das Gefühl, dass so schlimm das jetzt ist, es glaube ich auch eine kleine Befreiung ist, weil er einfach da wirklich ein ganz, ganz tiefes Loch reingefallen ist. Und klar, jetzt ist der Schock groß, weil jetzt alles öffentlich ist, aber vielleicht ist es für ihn halt auch eine Chance oder ein Moment sozusagen, da jetzt da rauszukommen. Er hat heute trainiert, bei Juve, du hast es angesprochen, er wurde für 7 Monate gesperrt. Das wären logisch viel, viel mehr gewesen, aber da er vollumfänglich kooperiert hat, wurde das eben sehr nach unten gestuft. Er darf keine Pflichtspiele spielen, aber er darf auch weiterhin erstmal trainieren. Und dementsprechend ist das jetzt mal seine Situation. Und der Name Fagioli, deswegen wollte ich auch mit ihm anfangen, ist eben der, der auch so ein bisschen den Namen Tonali dann ins Spiel gebracht hat. Denn bei den Verhören mit den Behörden von ihm ist wohl auch von seiner Seite eben der Name Tonali gefallen, der ihm da wohl anscheinend sozusagen ja bei der U21-Nationalmannschaft so ein bisschen auf diesen Weg gebracht hat. Und wie du es schon angesprochen hast, und das ist logischerweise jetzt bei Tonali, ist heute die neueste Meldung. Also er kooperiert auch vollumfänglich, legt anscheinend alles auf den Tisch. Aber das, was du angesprochen hast, ist logisch bei Tonali schon nochmal eine andere Stufe, weil er eben angeblich auch oder anscheinend auch auf Milan-Spiele, auf seine eigenen Spiele gewettet hat. Du hast es schon gesagt, angeblich nur auf Siege oder auch dann, wenn er nicht gespielt hat, sozusagen. Aber klar, die Regeln sind ganz klar. Man darf ja eh auf keinen einzigen UEFA-Wettbewerb oder Landeswettbewerb setzen, geschweige denn auf die eigene Mannschaft. Das macht das Ganze logischerweise nochmal deutlich interessanter. Und deswegen, was man so mitbekommt aus Italien, könnte auch sein, auch wenn er total kooperiert, ähnlich wie Fagioli, alles auf den Tisch legt, könnte man da dann auch über eine deutlich längere Sperre sprechen, weil das eben eine, ja, sag ich mal, eine andere Eskalationsstufe ist.
Was steht da so im Raum, weißt du das?
Also ich habe jetzt mal von einem Jahr auf jeden Fall gehört. Mhm. Auch, wie gesagt, immer schon eingerechnet alle Abzüge, weil eigentlich, also die italienische Sportgerichtsbarkeit ist da echt sehr streng. Das geht schon mal los, bei 4-5 Jahren würde das sozusagen losgehen, wenn du dich überhaupt nicht kooperativ und so zeigst. Und klar, wenn du alles mitmachst, wenn du von Anfang an sozusagen alles auf den Tisch legst, dann wird schon mal die Hälfte anscheinend weggenommen, da gibt's nochmal Abzüge. Aber ja, wie gesagt, wenn wir über ein Jahr reden sollten, ja, dann wären wir halt im Oktober 2024. Ja, das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit, aber auch da, da sind wir jetzt im Bereich der Spekulationen erstmal, das werden dann die nächsten Wochen zeigen. Aber Fakt ist, die Lage von Tonali ist wahrscheinlich, oder so wie es sich andeutet, nochmal schwieriger als die von Fagioli. Und um ganz kurz vielleicht, dann nehmen wir einen dritten Namen noch mit rein, weil den kann man im Moment, finde ich, echt relativ kurz halten, Zaniolo. Der bestreitet vehement, gewettet zu haben, also Sportwetten betrieben zu haben. Er sagt ja Blackjack und Glücksspiel und solche Sachen gemacht, aber eben, wie gesagt, bestreitet vehement, was mit Sportwetten zu tun haben, oder gehabt zu haben. Dementsprechend muss man da dann halt jetzt auch einfach die Ermittlungen abwarten. Es wurden ja Laptops konfisziert, Handys konfisziert, also da wird noch einiges ja versucht werden rauszufinden. Aber eben anders als bei Fagioli und Tonali, wo beide klar gemacht haben, okay, die wussten, was ihnen schlägt, ist bei Zaniolo eben noch Stand aktuell, dass er sagt, Sportwetten war nichts.
Ja. Ja, ich find eine Sache ganz, ganz wichtig und richtig, die du gesagt hast mit dem, und dann sind sie ja auch noch alle ganz jung, erstens, und gibt natürlich viele, ich habe auch gelesen, und der erste Moment, ehrlicherweise habe ich mich auch dabei erwischt, wie man sich denkt, wie kann man so doof sein, seine Karriere so wegzuwerfen. Aber es ist eben halt eine Krankheit, es ist eine Suchtkrankheit. Und es ist auch klar, in einem als junger Mensch mit zu viel Geld, und du hast auch schon gesagt, vielleicht in falschen Kreisen, und dann stachelt man sich gegenseitig an. Also ich glaube, wir bringen das Profisportler wetten auch in der Lobby, welcher Aufzug als erstes kommt oder so. So Geschichten gibt es auch schon aus den 70er, 80er Jahren. Das ist auf jeden Fall ein Umfeld mit fruchtbarem Boden für sowas. Und dann muss man fast, finde ich, sogar sagen oder sie beglückwünschen oder die Hoffnung haben, dass das jetzt in einem Moment gekommen ist, wo noch die ganze Karriere vor ihnen liegt, auch nach der Sperre, und es ihnen hoffentlich danach sehr viel besser geht. Denn so dieses, und das ist das, was du gemeint hast, dieses aus der Heimlichkeit raus, eine Erleichterung. Klar, dann da alles nochmal sehr viel schwerer, aber ansonsten ist man ja in so einem Karussell. Ich kann es für mich selber nur sagen, ich habe seit 2 Jahren keine Sportwette mehr betrieben, aber ich habe das auch sehr exzessiv gemacht, ohne 3 Millionen Euro Schulden zu haben. Aber allein dieses immer am Morgen, so du wachst auf und denkst sofort dran, was ist die nächste Wette. Ungefähr so ist es. Und dann ist es mental begleitet sich den ganzen Tag. Und dann, egal ob du mit Gewinn oder Verlust drauf rausgehst, ist es immer ein, sobald es in dieses Suchtding reingeht, glaube ich, ist es immer ein extremer Stein, der dich den du mit dir rumschleifst und dann auch andere Sachen ganz gar nicht mehr unbeschwert machen kannst. Also von daher, deswegen habe ich die Frage am Anfang gestellt, von wo rollst du das Feld auf? Weil natürlich ist es eigentlich mit nichts zu entschuldigen, was sie gemacht haben, weil das darf man einfach nicht und die Regeln sind ganz klar. Auf der anderen Seite wachsen sie eben in einer Umgebung auf, wo damit sehr viel Geld verdient wird und auch die Vereine selber, für die sie spielen, die Liga, für die sie spielen, die Fernsehanstalten, für die sie spielen, alle verdienen damit Geld. Und deswegen fällt mir Fingerpointing da irgendwie extrem schwer. Ich glaube, ich muss man auch ja nicht machen.
Ja, also verstehe ganz, ganz viele deiner Punkte. Ich bin da auch völlig bei dir. Das ist ja auch schwierig, jetzt von außen sowas zu beurteilen. Wir haben das Ganze ja nicht erlebt. Ich möchte noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Was schon logischerweise klar ist, und das will ich jetzt gar nicht wertend verstanden fühlen, es ist ja auch klar, dass logischerweise jetzt von Verteidigerseite aus, also sowohl bei Fagioli als auch von Bonali, also wenn der Name Spielsucht fällt, dann logischerweise kann das ja auch erstmal eine Verteidigungsstrategie sein, weil wenn du eben sozusagen eine Sucht vorgibst, dann wäre das ja sozusagen, hätte das Ganze ja eine ganz andere Basis, als wenn es vielleicht wirklich nur, sage ich mal, in Anführungszeichen, Zeitvertreib war. Aber gerade was bei Fagioli jetzt halt alles rauskommt, finde ich, deutet halt schon wirklich sehr viel in diese Richtung hin. 3 Millionen Euro, ja, sind auch für Fußballprofi, würde ich mal sagen, sehr, 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 sehr viel Geld. Er hat auch geschildert, dass er bedroht worden ist von den dubiosen Kreisen, denen er dann zu tun hatte, dass wenn er, also klar, wir stecken nicht mittendrin, aber wie gesagt, Fagioli finde ich das Ganze, wie er es schildert, sehr glaubwürdig, dass es wirklich eine Spielsucht dahinter steckt. Du hast es ja gesagt, eine Sucht kann jeden treffen, egal ob er jung, alt, reich, arm ist. Das geht eben quer durch. Und dementsprechend, wenn es dann eben so sein sollte, wie es eben aussieht, dann glaube ich, ist dem jungen Mann erstmal zu wünschen, dass er jetzt hoffentlich sozusagen aus diesem Loch rauskommt. Weil Tonali geht's, was man bisher so mitbekommen hat, auch.
Und du hattest gerade angesprochen, dass Fagioli bei Juve weiter trainiert. Wie sieht's denn bei, weißt du was
Tonali.
Wie da so das, ja, Tonali bei Newcastle.
Also gestern hat sich noch der Berater von Tonali gemeldet und der meinte, also Newcastle steht erstmal vollumfänglich hinter ihm. Er hat sogar gestern den Satz fallen gelassen, dass er möglich vielleicht am Wochenende sogar in der Liga spielt. Weiß ich jetzt nicht, was jetzt da die Tage eben noch so kommt. Ich glaube, das wird sich jetzt alles zeigen. Also dadurch, dass ja, ich glaube, bei Tonali sind halt einfach noch nicht die ganzen Ermittler sozusagen zu Ende. Bei Fagioli ist ja sozusagen das, was von der Ermittlerseite bisher, ja, sozusagen auf den Tisch gebracht wurde, wurde auch schon alles besprochen. Bei Tonali bin ich mir nicht sicher, dass alles schon besprochen wurde und dementsprechend klar ist, dass das Thema logischerweise in England oder bei den englischen Vereinen, muss man auch dazu sagen, Saniolo spielt ja auch mittlerweile in der Premier League. Also klar ist da auch ein Auge drauf. In England ist dieses Thema ja auch immer wieder mal präsent. Wir mit Toni auch einen aktuellen englischen Nationalspieler, der im Moment gesperrt ist. Also dementsprechend ist da ein Fokus drauf. Was Tonali, glaube ich, klar sein sollte, ist, dass sollte er verurteilt werden, dann gibt es ja Beispiele wie zum Beispiel Fabio Paratici, der ehemalige Juve-Sportdirektor, der dann zu Tottenham gewechselt ist und dann noch für seine Juve-Zeit verurteilt wurde und dann im Prinzip diese Sperre dann auch in England Gültigkeit hatte. Also ich gehe stark davon aus, dass falls Tonali auch gesperrt werden sollte, dann würde ich im Moment sehr stark damit rechnen, dass das dann auch für den Bereich geht.
Und dann ist die Frage, was ich dann noch gelesen habe, was Newcastle dann macht, ob sie dann auch immer noch vollumfänglich hinter ihm stehen oder ob sie dann versuchen, das, was ich gelesen habe, eben dann eventuell auch den Vertrag ungültig zu machen, wenn sie mitbekommen zum Beispiel, dass Milan davon gewusst hat, welche Probleme Tonali hat, dass, wie du das dann beweisen willst und keine Ahnung, das ist dann nicht mein Bier, aber das ist dann auf jeden Fall auch nochmal eine extra Schleife, glaube ich, die gedreht wird.
Ja, wie gesagt, da stehen so viele Sachen jetzt im Raum, wo ich, ehrlich gesagt, da, ich hab zum Beispiel auch keinen Einblick in die Ermittlungsakten. Also ich möchte mich da auch gar nicht sozusagen aus journalistischer Sicht da jetzt da auf irgendwelches Glatteis führen. Also das Gute unter Anführungszeichen ist, da sind die Ermittler dran, die tun ihre Arbeit und ich würde sagen, wenn dann eben auch da Fakten geschafft sind wie bei Fagioli, dann kann man darüber reden, aber alles weitere ist sehr viel Spekulation und bei so einem heiklen Thema, glaube ich, wird dann eben auch der Betroffene vielleicht der Respekt erstmal so lang, bis nicht alles schon auf Weiß quasi liegt.
Ja, absolut. Es ist auf jeden Fall mal wieder keine so gute Zeit für den italienischen Fußball. Denn es wären ja auch hoffnungsvolle Spieler, die dann eventuell bei der Europameisterschaft fehlen würden, so man sich denn qualifiziert.
Ja, also da muss man jetzt schon nochmal, also Tonali muss man schon sagen, also was das Ganze drumherum betrifft, ich meine, das werden ja sicherlich alle Serie Amore-Hörer und Hörerinnen noch wissen, so ein Megatransfer aus dem Sommer von Milan zu Newcastle, 80 Millionen Euro, also für den wäre das Ganze jetzt, ja, was heißt losgegangen, jetzt ist schon richtig gut bei mir als Meister und so, aber klar, jetzt der große Wechsel in die Premier League, viel Geld, und Tonali wäre kommenden Sommer in der womöglichen EM definitiv ein wichtiger Spieler fürs Partie gewesen, müssen wir gar nicht drüber reden, also für den jungen Mann jetzt schon sehr, 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 ja, eine sehr schwierige Zeit. Also persönlich sowieso, aber halt auch bei seiner sportlichen Ausgangslage, würde ich mal sagen.
Ja. Und du hast es gesagt, er wäre ein wichtiger Mann für Spalletti gewesen. So man sich denn dann qualifiziert für die Europameisterschaft. Da stehen jetzt zwei ganz wichtige Spiele noch ins Haus. Denn die Partie in England, die du auch begleiten durftest mit Uli Hebel gemeinsam, die hat man mit 1-3 verloren. Davor hat man 4-0 gegen Malta gewonnen. Und jetzt müsste man einmal gegen Nordmazedonien gewinnen und darf gegen die Ukraine nicht verlieren.
Genau. Genau, es gibt ein paar Konstellationen, über die können wir dann ja auch noch reden. Reden wir ein bisschen über das England-Spiel, oder? Ich meine, das war jetzt wirklich das große, also ja, die Italiener haben es verloren und dementsprechend ist jetzt auch erstmal die Ukraine vorbeigezogen, wo es ein Spiel mehr eben hat in der Gruppe. Aber ich fand zum Beispiel, ich fand die erste Hälfte sehr gut von Italien. Also hat man schon einiges von Spalletti gesehen, hat man auch gegen Malta gesehen, aber klar, Malta ist dann halt, was der Gegner betrifft, logischerweise vielleicht nicht so relevant. Ich finde auch im Heimspiel gegen die Ukraine hat man schon einiges von Spalletti gesehen, dass er gewonnen wurde. Und ja, in Wembley ist er sich gut angelassen. Also Scamacca hat mir gut gefallen, nicht nur aufgrund seines Tores, viel mit dem Rücken zum Tor gearbeitet, viel für den Mittelfeldspieler gearbeitet, die Außenverteidiger, Lorenzo und Loge, die beide auch beim Tor mit beteiligt waren. Also da war viel von diesem spielerischen Fluss, den, wo ich ganz sicher bin, den Spalletti in die Mannschaft bringen wird. Aber logischerweise braucht er ein bisschen Zeit dafür. Die Zeit, die er jetzt halt erstmal im November dann nicht hat, weil im November braucht er nicht Zeit für irgendwelche Prüfungen, sondern im November braucht er eben diese entscheidenden Punkte. Aber ich finde, man hat gerade in dieser ersten Hälfte gesehen, man darf nicht vergessen, du spielst gegen die Engländer in Wembley, die Engländer, die sicherlich nicht zu den Top-Favoriten gehören, die im Moment Bellingham und Kane, die ja gestern das Ganze noch entschieden haben, wahrscheinlich mit der zwei formstärksten Spieler in ganz Europa im Moment sind. Also, wie sich die Italiener da präsentiert haben, hat mir in der ersten Hälfte gut gefallen. In der zweiten Hälfte, finde ich, war augenscheinlich, dass ihnen ein bisschen die Energie aus.
Ja, den Eindruck hatte ich hinten raus auch ein wenig. Und zudem Frage, wie hat dir die Defensive, das Defensivverhalten gefallen? Bastoni.
Ja, also fangen wir noch, was das Thema Platt betrifft, finde ich, muss man vielleicht auch einhören und sagen, die Füße der Engländer war den Italienern ja davor schon bekannt. Da war ja auch die Aufstellung ging ein bisschen in die Richtung, Spalletti wollte mehr Zentimeter mit dabei haben, mehr Füße ist eben, um die englische Körperlichkeit matchen zu können. Und dass die Engländer da dann einen Vorteil haben würden, was dann auch in der zweiten Hälfte rauskam, war jetzt, glaube ich, gar nicht so überraschend. Was das Thema Defensive betrifft, klar, wenn wir uns gerade das 2-1 anschauen, wo Bellingham dann plötzlich dieses Riesenloch da im Zentrum hat, das liegt halt auch daran, das hat Spalletti auch danach gesagt, er hat gesagt, so wie wir Fußball spielen wollen, müssen wir auch damit rechnen, dass wir manchmal in solche Situationen reinlaufen, denn ich hatte das auch im Spiel ein paar Minuten davor erst auch angesprochen, du hast gemerkt, dass zum Beispiel Scalvini oder auch Acerbi immer weiter vorne mit reingerückt sind. Also Spalletti erwartet dann halt eben auch dieses Mutige, gerade auch von den Innenverteidigern. Und ja, damit setzt du dich logischerweise auch ein Risiko aus. Und wenn das Risiko wie in dem Fall dann von einem Jude Bellingham sozusagen bespielt werden kann, der im Moment, würde ich mal sagen, der aufregendste Spieler in ganz Europa ist, ja, dann fällt halt in dem Moment dann auch das 2-1 und dann haben die Engländer noch einen Platz und das Dritte und dann war das Ding logischerweise durch. Also ich würde sagen, das war auch ein Beispiel dafür, dass die Philosophie von Spalletti auch so eine ist, die dann eben dahin kommen soll, dass man solche Risiken eben auch bewusst in Kauf nimmt. Ansonsten, klar, hat man gemerkt, Scalvini hatte einige Probleme, keine Frage, hat man ihm angemerkt, aber da reden wir halt auch von einem 19-jährigen jungen Mann, wo ich sage, mei, der spielt halt da im Moment gegen Kane, der auch in herausragender Form ist, ja, dass er da Probleme haben würde, sollte jetzt, glaube ich, die wenigsten überraschen. Acerbi war jetzt auch nicht, weiß Gott, wie sicher fand ich, aber wie gesagt, das war, für mich war es ein ganzheitliches, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es da einzelne Spieler waren oder so, sondern Spalletti hat ein paar Sachen probiert, denn das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen, bevor wir jetzt auf die Konstellation kommen, so bizarr das klingt, obwohl die Italiener verloren haben, egal wie dieses England-Spiel ausgegangen wäre, für den Ausgang in der Gruppe hätte es sich gar nicht mal so viel verändert, also es lief so oder so drauf hinaus, dass sie ein Endspiel gegen die Ukraine haben werden. Selbst wenn sie das gestern gewonnen hätten, dann hätten sie das letzte Spiel gegen die Ukraine auch nicht verlieren dürfen. Dementsprechend war das, glaube ich, den Italienern schon auch bewusst, dass sie versucht haben, eben mutig zu sein und dieser Mut, ja, wurde dann halt in der zweiten Hälfte dann von den Engländern bestraft.
Okay, wie ist das so in Italien aufgenommen worden? Auch so wie du es jetzt sagst, oder Man ist ja auch gerne manchmal schnell fatalistisch.
Nee, eigentlich auch. Also die erste Hälfte wurde auch unisono eigentlich als gut angesehen. Und also es wurde jetzt nicht der Hammer rausgeholt. Also es war auch allen klar, das wurde vor allem nicht in Italien auch ganz gut rausgearbeitet worden. Also ich glaube, wir müssen nicht drum herum reden, dass die Engländer kommenden Sommer bei der M einer der Top-Favoriten sind. Und mit dieser Mannschaft und dieser Generation jetzt auch eigentlich ja den Titel holen sollten, gerade wenn als Hausgeist, glaube ich, seinen Posten noch länger gerne haben möchte. Also dementsprechend, du spielst gegen so eine starke Mannschaft, die über Jahre jetzt schon sozusagen auf hohem Niveau spielt, dann spielst du auch in Wembley bei denen zu Hause, dann spielst du gegen die, die damals vor zwei Jahren da das Finale gegen dich verloren haben. Also das war in Italien eigentlich klar, dass im Moment, gerade wenn du dir alleine in Bellingham und Kane anschaust, was die für eine extreme individuelle Qualität mitbringen, dass die Italiener im Moment da mit einem Nationaltrainer, der erst seit ein paar Wochen da ist, der erst drei oder vier Mal mit der Mannschaft arbeiten konnte, ist jetzt nicht davon ausgegangen worden, dass die da hochfahren und die Engländer anspielen. Also dementsprechend war das Ganze eigentlich eher, sage ich mal, ein bisschen eingepreist und die Art und Weise in der ersten Hälfte wurde positiv gesehen. Logischerweise, dass es dann eine Niederlage wird, weil das muss man ja auch sagen, aus der ersten Hälfte raus hättest du ja vielleicht auch nochmal eine andere, dich in eine positive Situation bringen können. Daran müssen sie arbeiten, aber es war klar, es geht jetzt im November um alles und ich muss sagen, ich bin positiv gestimmt. Also ich habe das Gefühl, dass Balletti jetzt schon die Mannschaft so ein bisschen hat. Klar, jetzt braucht man nicht irgendwelche Systeme oder was weiß ich groß kreieren. Jetzt musst du im November einfach diese vier Punkte holen oder / Ukraine schlagen, weil es würde dann ja auch reichen, egal was du dann gegen Nordmazedonien im Spiel davor machst. Aber sollten sich die Italiener qualifizieren, und wie gesagt, ich bin sehr positiv gestimmt, dann bin ich mir sicher, dass Balletti, wenn er dann einige Monate Zeit hat, klar hat er die Spieler nicht oft, aber wenn er dann was bisschen auf einen langen Zeitraum nicht mit dem großen Druck weiter mit der Mannschaft arbeiten kann, glaube ich, werden die Italiener kommen im Sommer ein sehr
unangenehmer Gegner. Okay, da sind wir gespannt. Du hast die Ausgangssituation angesprochen, also Nordmazedonien schlagen und nicht gegen die Ukraine verlieren. Oder wenn man gegen Nordmazedonien verliert und unentschieden spielt, würde ein Sieg gegen die Ukraine.
Genau, also es ist relativ einfach. Ja. Es gibt so oder so dann dieses Endspiel am letzten Spieltag. Die Frage ist, falls Nordmazedonien geschlagen wird von den Italienern, dann haben sie zwei Resultate gegen die Ukraine auf ihrer Seite, dann reicht unentschieden auch. Sollten sie jetzt gegen Nordmazedonien verlieren oder nur einen Punkt holen, dann müssen sie die Ukraine schlagen. Dementsprechend werden sie gut beraten, wenn sie auch bei Nordmazedonien eine unangenehme Geschichte verknüpft ist, wenn sie dieses Heimspiel gewinnen, um dann wirklich auch zwei Resultate sozusagen auf ihrer Seite zu haben im Spiel gegen die Ukraine.
Sehr gut. Das ist dann der Showdown in November. Ja. In Leverkusen. Na, da brennt doch die Luft dann schon. Glaube ich. Wo brennt die Luft am Wochenende bei dir?
Milan gegen Juve steht ja an.
Worauf können wir uns da freuen? Auf 0-0?
Würde ich jetzt gar nicht mehr so sehr vom Gefühl her sagen, denn bei Juve fällt Danilo aus und der sich bei der Nationalmannschaft verletzt hat. Und ich würde sagen, wenn ich mir Juve so durchgehe, wenn es denn einen Spieler gibt, der bei Juve nicht ausfallen sollte, dann wäre es für mich Danilo. Dementsprechend muss jetzt die komplette Defensive da umgestellt werden. Ich glaube, die werden ordentlich zu tun haben, die Juve-Defensive, die neu formierte, dann gegen Milan 0-0 zu spielen. Also, glaube ich, ist Klassiker, wissen wir alle, Milan ganz vorne, Juve ja auch in Reichweite und für Juve definitiv jetzt auch vielleicht nochmal, wenn sie da was holen sollten, dann wären sie mitten auch in der Verlosung drin. Wir wissen es am besten. Wir hatten vor kurzem ja auch die Ehre im Derby, dass Juve im Moment nicht oder wieder mal nicht den großen Champagner-Fußball spielt, wissen wir alle. Aber sie sind in Reichweite, sie sind dran und wenn du jetzt in den direkten Duellen da dann auch was mitnehmen solltest, dann wäre das sicherlich was. Die anderen haben alle die Doppelbelastung, Juve hat es nicht. Also mal schauen, in welche Richtung es geht. Diese direkten Duelle werden da jetzt, glaube ich, uns ein bisschen schlauer.
Absolut, und genau deswegen hört ihr kommenden Dienstag dann auch dazu einen kleinen Schwerpunkt mal aus Juve-Sicht. Francesco beehrt uns, die Edelfeder, aus der schon so viele Folgentitel hier entsprungen sind. Was ich nicht ganz verstanden habe, er hat gesagt, ich soll dich übrigens ganz lieb grüßen.
Grüße zurück, danke.
Auch wenn er, also salutieren Christian, auch wenn er mir meinen guten Manianelli-Take on Air letztens gemobst hat. Worum geht's da?
Was da hat erinnerst du dich schon gar nicht mehr dran, Mario. Das hast du ja direkt daneben.
Nee, ich bin, mein Kopf ist ein Sieb in den letzten Wochen.
Das Trainerteam von Juve hat ja jetzt nochmal Verstärkung bekommen, nämlich eben von Francesco Manianelli, den ehemaligen Sassuolo-Kapitän, der auch noch zusammen mit Locatelli hat zum Beispiel zu seinen Sassuolo-Zeiten noch mit ihm gespielt. Manianelli war damals sein Kapitän und der ist jetzt seit dem Sommer eben im Trainerteam von Allegri und der hat so ein bisschen frischen Schwung reingebracht. Also diese, sag ich mal, ersten zwei, drei durchaus vielversprechenden Auftritte von Juve in den ersten Spielen, da gab es so ein paar Elemente, gerade das mit Cambiaso auf links, der eben nicht nur klassisch auf der Autobahn war, sondern so ein bisschen in diesen Halbraum auch rein ist, so ein bisschen wie es Milan mit Theo auch manchmal macht. Das heißt, dass da einiges von Manianelli kommt, dass da einige Impulse eben von dem kommen. Deswegen glaube ich auch, dass Allegri ist intelligent genug zu wissen, dass er definitiv auch die Mannschaft einfach spielerisch besser aufstellen muss. Und nein, es ist ja noch viel Zeit, es ist Mitte Oktober, also die Saison ist noch lang. Womöglich schafft es Manianelli da ein paar Impulse noch mehr zu geben und das Juve ein bisschen mehr mit Ball macht, als sie es in den letzten zwei Jahren unterlegen.
Jetzt erinnere ich mich auch, aber es war tatsächlich, als du gerade eben auch schon von Juve gegen Torino gesprochen hast, musste ich auch kurz nachdenken, wann das gewesen sein soll.
Aber was war da?
Ja, sehr gut. Dann freue ich mich, dass ich dir da lauschen kann. Am Sonntagabend ist das Spiel, oder?
Genau, Sonntag 20.
Perfekt, da schaltet ihr auch alle ein und wir hören uns dann am Dienstag wieder mit Marius, frisch erholt aus dem Urlaub, und eben Francesco. Alles dann zu Juve, Milan und ein bisschen mehr zu Juve sowieso. Und wenn es bis dahin was Neues in Sachen Wetten, Schulden und Spiele sperren gibt, dann sprechen wir auch vielleicht ein wenig darüber. Christian, erstmal danke, dass es so spontan geklappt hat.
Sehr gerne, Mario.
Schwieriges Thema. Gut, dass ich dich dabei hatte. Ich glaube, ich hätte mich sonst in der einen oder anderen Spekulation verrannt. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle und euch einen guten Start ins Wochenende und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.